Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Susanne Führer.
Herzlich willkommen. Heute ist ein Musiker und Autor zu Gast, Anatole Renier. Er hat mehrere Jahrzehnte mit seiner Gitarre Konzerte gegeben, dazu gesungen. Seit gut 2 Jahrzehnten schreibt er auch Bücher. Er hat in Deutschland gelebt, in England, in Israel, in Australien. Ein sehr vielseitiger Mensch, auf den ich mich sehr freue. Schönen guten Tag, Herr Renier.
Guten Tag.
Es gibt ja noch einen Grund, muss ich Ihnen verraten, warum ich mich auf dieses Gespräch besonders freue. Man kann Sie auch ein bisschen als ein Beruhigungsmittel sehen für alle, die wegen schlechter Schulnoten Kummer haben, ob das nun Kinder oder Eltern sind. Man kann eben trotz schlechter Noten auch ein gelingendes Leben führen. Sie sind heute 75, wenn ich richtig gerechnet habe. Wie denken Sie denn an Ihre Schulzeit zurück? Mit Schaudern oder mit Schmunzeln?
Eigentlich mit beidem. Nur frage ich mich heute, warum ich ein so schlechter Schüler war. Es gab eigentlich gar keinen Grund, denn ich war weder zu dumm, ich war nur zu faul, ich war zu uninteressiert. Und ich denke, das hat auch ein bisschen mit meinem Elternhaus zu tun, weil ja meine Eltern relativ bekannte Menschen waren. Mein Vater war der Schauspieler Charles Renier, meine Mutter Pamela Wedekind, die Tochter von Frank Wedekind. Also unser Großvater war Frank Wedekind. Und da wuchs man mit einem gewissen elitären Bewusstsein auf und glaubte immer, man müsste sich nicht so anstrengen wie andere Leute und war so ein bisschen hochmütig, sage ich mal. Und deswegen war ich in der Schule so schlecht.
In einem seiner Bücher heißt es, ich liebe die Gitarre und die Gitarre liebt mich in gewisser Weise. Herr Renier, warum liebt die Gitarre Sie nur in gewisser Weise?
Ja, das ist leicht erklärbar, weil zum Gitarrespielen muss man gewisse physische Voraussetzungen mitbringen. Es ist wahnsinnig wichtig, wie die Struktur der Hände ist, die Knochenstruktur, die Fingernägel und so weiter. Alles das ist bei mir nicht gut. Und deswegen liebt die Gitarre mich nur bedingt. Ja, und ich habe ja da gesagt, die Gitarre liebt mich schon, weil ich kann sehr schön ausdrucksvoll spielen, ich kann Leute fesseln, aber über gewisse technische Grenzen bin ich nie hinausgelangt, weil meine Finger es einfach nicht mitmachen. Ja, so ist das zu erklären.
Hören wir Sie mal Gitarre spielen, Herr Renier. Anatole Renier spielte die Serenata Española von Joaquín Malá. Herr Renier, wie sind Sie denn zur Gitarre gekommen?
Ja, durch meine Mutter. Und zwar hat meine Mutter von ihrem Vater, Frank Wedekind, der ja seine Kabarett- und Bänkellieder zur Gitarre sang, der konnte eben ein paar Griffe. Und die hat er meiner Mutter beigebracht, als sie ein Kind war. Und als ich ein Kind war und kaum die Gitarrenhals umfassen konnte, hat meine Mutter mir diese Griffe beigebracht. Und dann irgendwann habe ich Feuer gefangen und habe meine Leidenschaft für die Gitarre. Eben jene halb glückliche und halb unglückliche Liebe.
Haben Sie denn für die Gitarre mehr Disziplin aufgebracht als für die Schule?
Ja. Unbedingt, unbedingt. Da war ich sehr diszipliniert und auch sehr fleißig.
Sie sind ja, wie gesagt, ein schlechter Schüler gewesen, mit 16 von der Schule abgegangen, ohne irgendeinen Abschluss. Dann gab es den Wunsch, nach London zu gehen, um dort Gitarre zu lernen. Das war alles Anfang der 60er Jahre. In den meisten Familien hätte es ja ein Donnerwetter gegeben. Wie haben denn Ihre Eltern reagiert?
Ja, meine Eltern haben eigentlich immer versucht, unsere Wünsche zu erfüllen und haben auch eben nicht darauf bestanden, dass wir Abitur machen oder irgendwie ein Brotstudium, wie man sagt, hinter uns bringen, sondern haben unsere künstlerischen Bedürfnisse oder Wünsche gefördert. Und deswegen haben sie es auch möglich gemacht, dass ich nach London konnte und dort Gitarre studieren. Ich habe die beste Ausbildung bei John Williams Gitarre studiert. Das ist ja was ganz Besonderes. Das ist der Gitarrist des Jahrhunderts später geworden. Da habe ich natürlich viel gelernt, was mir später zugute kam.
Das Buch, aus dem ich vorhin den schönen Satz mit der Liebe zur Gitarre zitiert habe, das heißt Wir Nachgeborenen, Kinder berühmter Eltern. Darin schreiben Sie, Herr Renier, nicht nur, aber auch über sich. Und zum Beispiel, das kommt ziemlich plötzlich, dass die deutsche Vergangenheit, der Holocaust, für Sie als junger Mann zum Lebensproblem geworden ist. Sie sind Jahrgang 1945. Können Sie sich noch daran erinnern, wie dieses Schuldgefühl entstanden ist?
Ja, kann ich mich sehr gut erinnern. Das war in London, wo ich auf einmal Jugendliche meines Alters, jüdische Jugendliche meines Alters, quasi Kameradinnen, Kameraden getroffen habe und wo mir auf einmal klar wurde, dass das, was man eigentlich gedankenlos referiert hat, ja, Holocaust, 6 Millionen, ja, das hat man aber nicht drüber nachgedacht. Auf einmal wurde mir klar, das ist Wirklichkeit gewesen. Und das war ja gar nicht lange her. Das war weit weniger lange her als jetzt die sogenannte Wende. Ja, und das war natürlich ein schlimmer Schock, weil mir klar wurde, dass nicht nur meine Eltern, sondern alle Erwachsenen um mich herum diese Zeit durchlebt hatten. Und alle, die man auf der Straße sah. Und man wusste ja nicht, wer das war. Also habe ich gedacht, ja, was waren die auch? Waren die Soldaten? Was haben die gemacht? Waren die irgendwo Aufseher oder so? Ja, hat lange gedauert, diesen Schock zu überwinden und wurde eigentlich erst überwunden, als ich von Schuldgefühlen getrieben als 18-Jähriger nach Israel gefahren bin.
Das war 1963. Sie schildern in diesem Buch, was ich gerade zitiert habe, das aber schon, ist auch ein bisschen kurios. Also Sie verschweigen, dass Sie Deutscher sind. Sie geben sich auf dem Schiff als Engländer aus. Und Sie behaupten ja sogar, Sie wären Jude.
Ja, da können Sie mal sehen, wie, ja, ich will mal ganz sagen, wie feige man ist. Ja, ich hätte ja sagen können, ich bin Deutscher, ich komme hier als Schuldiger oder so. Das habe ich mich nicht getraut. Ich habe es mich einfach nicht getraut. Also habe ich alle möglichen Ausflüchte gesucht. Und die Leute waren reizend zu mir in Israel. Also geradezu liebevoll wurde ich da aufgenommen.
Hatten Sie ein schlechtes Gewissen, die alle anzulügen?
Ja, schon, muss ich schon sagen. Ja, gelegentlich, mitten in der Nacht bin ich aufgewacht, habe gedacht, was mache ich denn hier? Ich bewege mich ja hier an einem gefährlichen Abgrund. Aber dann habe ich es auch wieder verdrängt. Dann war das Leben schön, dann hatte ich Freundinnen und habe viele Konzerte gegeben und war in der Gitarristenszene und war einfach glücklich in Israel. Sehr glücklich.
Und Sie lernen dort Ihre erste Ehefrau kennen, die damals sehr
Richtig.
Berühmte Sängerin nach Hammer Händel. Aber der müssen Sie es ja dann irgendwann gesagt haben.
Ja, natürlich, natürlich. Und hinterher wussten es alle, als wir verheiratet waren und keiner hat irgendwas gesagt. Die Leute waren sehr großzügig, haben gesagt, ja, ist schon gut, hast ein bisschen geschwindelt, reden wir nicht weiter drüber.
Anatole Renier ist heute zu Gast im Deutschlandfunk Kultur, wobei das eine sehr verkürzte Vorstellung ist. Seine Mutter hat sich nämlich sehr viel Mühe mit der Namensgebung gemacht und ihm 9 Vornamen gegeben. Donald, Maria, Anatole, Charles, Nikolaus, Hippolyt, Raphael, Waldemar, Antonio. Können Sie die alle auswendig, Herr Renier?
Ja, die kann ich.
Wirklich?
Die kann ich, genau in der Reihenfolge.
Ja. In unserem Archiv schlummert ja eine Sendung mit und über Sie, die ist von 1996. Und da heißen Sie komischerweise Leonard Renier. Jetzt müssen Sie uns mal erklären, wo dieser Leonard herkommt.
Ja, 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 ja. Das ist auch wieder eine Station meines Lebens, weil ich als 20-Jähriger bin ich der Subud-Gemeinschaft beigetreten. Und das ist eine Gemeinschaft, die eine geistige Übung macht, das sogenannte Latihan. Das ist eigentlich ein ganz individuelles Gebet, ohne Ritual, ohne Priester, ohne alles. Jeder tut das, was so aus seinem Inneren kommt. Das praktiziere ich bis heute. Es hat mir sehr viel gegeben und gibt mir nach wie vor sehr viel. Und eine Weile war es da üblich, dass man um einen neuen Namen bittet. Ja? Ich meine, das ist in vielen anderen Gemeinschaften auch so.
Herr Renier, mich erinnert das sehr an die Sannyasins.
Ja, genau. Obwohl bei uns das gar nicht so war. Also wir haben keine spezielle Kleidung getragen, überhaupt nicht. Es hat niemand was gemerkt. Also wir haben das gar nicht nach außen getragen. Und dieser Name war eben so eine Sache. Ja, heute sehe ich das kritisch. Ich würde das heute nicht mehr machen. Aber damals habe ich das ernsthaft verfolgt und habe mich eben lange Zeit, auch in Australien, war ich Leonard Renier. Leonard Renier. Hiya, how are you, Len, haben dann die Leute gesagt.
Ja. Aber bevor wir nach Australien kommen, kommen wir erstmal nach Wolfsburg. Sie sind dann dahin gezogen, weil in Wolfsburg das deutsche Subud-Zentrum war.
Genau.
Aber was hat Sie denn, ich verstehe immer noch nicht so ganz, was das ist. Ist das so etwas wie die Sannyasins, wie Meditation, Buddhismus? Was hat Sie da angezogen und zieht bis heute an,
also,
wenn Sie das bis heute praktizieren?
Also, ja, das eine ist diese Übung, dieses Latihan. Das ist eine ganz vollkommen individuelle Sache. Da ist man nur bei sich selber und ohne Ritual und ohne irgendwas. Das praktiziere ich bis heute. Damals, in den 70er Jahren in Wolfsburg, war es auch eine Art soziales Experiment, kann man sagen. Ja? Wir wollten eine neue Gesellschaft schaffen, also wie das ja häufig war in den 70er Jahren, gab es solche Bestrebungen und die waren auch, und das war für mich eine wichtige Zeit, weil ich viel da gelernt habe, auch viel gelernt habe, muss ich sagen, über die Mechanismen einer, ja, kann man sagen, autoritären oder sehr klar umrissenen Gesellschaft. Und da habe ich viel gelernt, muss ich sagen. Und da habe ich gelernt, was es bedeutet, sich unterzuordnen und warum das gut ist und warum das auch nicht gut ist, warum Gemeinschaften funktionieren, warum sie nicht funktionieren. Aber davon bin ich heute vollkommen frei. Das liegt wie in einem fernen Zeitalter hinter mir. Aber die
von der Unterordnung sind Sie frei,
richtig,
meinen Sie?
Ja, ja.
Denn das ist ja auch mit Bhagwan und den Sannyasins, worauf man heute auch etwas mit Grausen blickt.
Ja, richtig.
Interessant finde ich ja, dass Sie zu dieser Subud-Bewegung gekommen sind über Ihre Frau, Nehama Händel, die sich dann übrigens Helena genannt hat. Die hatte das nämlich zuerst entdeckt und Ihre Frau war auch die treibende Kraft, als Sie nach Australien ausgewandert sind.
Ja.
Sie, Ihre Frau und die beiden Kinder, die Sie inzwischen hatten, 1985. Erst nach Perth, dann nach Sydney. Sind Sie eigentlich so unternehmungslustig immer gewesen, Herr Renier? Also wir hatten jetzt schon Deutschland, London, Israel, Wolfsburg und jetzt Australien. Oder war das auch so etwas wie eine Suche nach dem richtigen Platz für Sie?
Es war nichts anderes als das Folgen der Wünsche meiner Frau, die in Deutschland unglücklich war, gar nicht mal, weil es Deutschland ist. Sie war mit dem Klima unglücklich und wir haben da in Ambach gewohnt, nicht in allerbesten Verhältnissen, also räumlich gesehen. Und sie wollte halt was Neues machen und dann hieß es Australien und dann bin ich mitgegangen. Also es ist so einfach, wie es ist. Und jetzt kann man sagen, ja, bist du verrückt? Ich habe ja meine Stellung am Konservatorium hier in München aufgegeben, wo ich bis zum Umfallen hätte weiter unterrichten können, ja, und habe das aufgegeben, um in Australien was völlig Neues anzufangen. Ja, sage ich ja, verrückt vielleicht schon, aber ich habe es nicht bereut. Ich habe da auch wieder unglaublich viel gelernt.
Was denn? Was sind denn Ihre vorherrschenden Erinnerungen, wenn Sie jetzt denken, 10 Jahre Australien? Woran denken Sie zuerst?
Ja, ich denke zuerst an das brutale Verpflanzen in einen völlig anderen Erdteil, ans Ende der Welt. Man muss sich vorstellen, Perth ist die isolierteste Stadt der Welt. Die Nachbarstadt, so wie München und Augsburg, ist dort Adelaide. Das ist 2500 Kilometer entfernt. Das ist so weit wie von München nach Moskau. Und dazwischen ist gar nichts. Also das sind schon ganz andere Verhältnisse. Außerdem ist die australische Gesellschaft außerordentlich auf Wettbewerb ausgelegt. Also ich habe da ja auch dann am Konservatorium gearbeitet. Da herrschte ein ganz anderer Wind als hier in München. Da musste man richtig ran und Studentenkonzerte geben und so weiter. Und da habe ich ganz schön gekämpft. Und wir hatten ja nichts. Wir kamen mit null. Sind von Pontius zu Pilatus gelaufen, haben gesagt, hier sind wir können das, das machen wir. Und haben das irgendwie geschafft. Und in Sydney haben wir wieder von vorne angefangen.
Kann man vielleicht auch sagen, dass Sie dort ein bisschen auch die Gitarre hassen gelernt haben? Sie mussten ja wahnsinnig viel spielen, um Geld zu verdienen, auch in Hotellobbys. Und in Ihrem Buch steht der Satz, an manchen Tagen ist mein Widerwille so stark, dass ich die Hotelschwelle kaum übertreten kann.
Ja, das können Sie sagen, ja. Das ist schon wahr, dass ich die Gitarre hassen gelernt habe. Nein, die Gitarre habe ich nie gehasst, aber die Umstände habe ich gehasst.
Ja. In Deutschland waren Sie der berühmte Sohn, nicht der berühmte Sohn, sondern der Sohn eines berühmten Mannes und der Enkel eines berühmten Mannes. In Israel waren Sie der Ehemann einer berühmten Frau, einer berühmten Sängerin. In Australien waren Sie einfach nur Sie selbst.
Richtig, genau so war's. Und das war gut, das war gut. Da habe ich nichts dagegen gehabt.
War das auch befreiend?
Den Namen Wedekind, eigentlich nicht, aber es war was völlig anderes. Der Name Wedekind war natürlich bekannt in literarischen Kreisen, aber alles andere überhaupt nicht. Auch meine Frau, die Heldin Rama, die kannten natürlich die dort lebenden Juden und Israelis, kannten sie, aber das allgemeine Publikum überhaupt nicht.
Wie häufig, Herr Anatole Renier, sind Sie gefragt worden in Ihrem Leben, ob Sie mit Charles Renier verwandt sind?
Ja, sehr häufig. Und dann sagen immer die Leute, ja, die haben ja genau die gleiche Stimme und so. Also bis heute, obwohl die Jüngeren ihn jetzt nicht mehr so kennen, aber so die mittlere und ältere Generation, wenn der Name fällt, geht ein Raunen durch den Saal, weil er halt sehr beliebt war. Und so elegant war und so weiter.
Man kann ja nichts für seine Eltern, also in jeglicher Hinsicht, nicht? Die Prominenz hat man sich nicht ausgesucht. Ich kann mir das auch schwierig vorstellen. Immerzu wird ja verglichen, wie Sie gerade gesagt haben, nicht? Sie haben seine Stimme, sehen Sie ihm ähnlich? Können Sie auch dasselbe wie er? Hat Sie das nicht auch manchmal belastet?
Er hat mich nicht belastet, weil ich ja von früh an mich entschlossen hatte oder irgendwie ein Bauchgefühl hatte oder ein warnendes Gefühl, das mir gesagt hat, werde nicht auch Schauspieler. Das ist ja sehr häufig, dass dann die Söhne oder Töchter in die gleiche Richtung gehen. Und das habe ich eben nicht gemacht. Und da bin ich heute außerordentlich froh drüber, obwohl ich vielleicht Talent gehabt hätte, aber ich habe es eben nicht gemacht, sondern habe einen anderen Weg gesucht, der mir irgendwie mehr entsprochen hat.
Und als Kind waren Sie wahrscheinlich sogar ein bisschen stolz drauf, oder?
Natürlich war ich stolz drauf. Wenn man mit ihm ins Lokal ging und alle haben sich umgedreht und dann kamen Leute und wollten Autogramme, dann hat man eben an einem Ruhm teilgenommen, den man geschenkt bekommen hat, der ja nicht der eigene war. Ja? Aber dass man es nicht genossen hätte, hat man natürlich doch genossen. Hm. Ja? Und man kam natürlich auch, das muss ich noch dazu sagen, dadurch in Kontakt mit Menschen, die man sonst nie getroffen hätte. Erich Kästner war oft bei uns zu Hause, Erwin Piscator war bei uns zum Mittagessen und lauter solche Leute. Wie hätte ich die sonst kennengelernt?
Ihr Vater galt ja als ein unglaublich eleganter Schauspieler. Wie war er zu Hause?
Er war auch elegant. Er war immer entspannt, er war immer ordentlich, war nie Chaos. Und er war sehr lustig. Wir mochten ihn sehr und wir liebten ihn sehr, kann man sagen.
Er war nie streng oder böse.
Also streng war er schon. Er konnte schon sehr schneidende Bemerkungen machen, aber er ist nie laut geworden, kein einziges Mal, hat nie seine Hand erhoben gegen uns, auch kein einziges Mal. Also ich habe ihn nie zornig erlebt, wie andere, die dann rumbrüllen oder auf den Tisch hauen oder so. Das war bei ihm völlig ausgeschlossen.
Und Ihre Mutter, Pamela Wedekind?
Die war genau das Gegenteil. Die hat Türen geschlagen, hat auch uns mit dem Kleiderbügel, ist mit dem Kleiderbügel hinter uns hergelaufen und so weiter. Ich habe das nie ernst genommen, aber so war sie halt. Die hatte ein feuriges Temperament, war nervlich nicht belastbar. Naja gut, so war es eben.
Ihre Eltern sind ja beide während des Nationalsozialismus in Deutschland geblieben und waren auch beide ziemlich erfolgreich. Pamela Wedekind hat an der Bühne von Gustav Gründgens gespielt. Sie hatten jetzt vorhin gesagt, wie sehr sie die deutsche Schuld beschäftigt hatte und was denn die Erwachsenen, die das erlebt haben, getan haben wohl in der Zeit. Haben Sie auch Ihre Eltern gefragt?
Ja, natürlich habe ich sie gefragt und ich habe ihnen auch Vorwürfe gemacht. Aber was sollten meine Eltern sagen? Sie saßen da wie gescholtene Schulkinder und haben gesagt, na ja gut, so war es halt. Und meine Mutter hat Theater gespielt bei Gustav Gründgens. Der war in meiner Jugend immer noch Deutschlands unbestritten erster Theatermann. Und mein Vater hatte ganz klein angefangen. Mein Vater war 9 Jahre jünger als meine Mutter, muss man dazu sagen. Deswegen war er, als meine Mutter schon bekannt war, war er ein kleiner Anfänger am Stadttheater Greifswald. Und ist dann auch durch Vermittlung meiner Mutter an die Münchner Kammerspiele gekommen und hat auch da sich von ganz klein, wo er als Regieassistent und Kaffee geholt hat und so weiter, sich emporgearbeitet.
Ihren Großvater Frank Wedekind haben Sie ja nie kennengelernt. Der ist 1918 gestorben. Aber wir haben hier eine Aufnahme, auf der man Sie trotzdem quasi beide hört. Ein Lied von Frank Wedekind nämlich, interpretiert von Anatole Renier. Auf eigenen Füßen Donnerwetter.
In der Jugend frühester Pracht tritt sie einher. Donnerwetter nur von Eitelkeit erfüllt das Herz noch leer. Donnerwetter ganz mit frühlingsfrischen Reizen angetan. Donnerwetter und erblickt in allen Männern nur den Mann. Donnerwetter, Donnerwetter zeigt der Gang. Donnerwetter überschwang. Donnerwetter diese Glieder. Donnerwetter welch ein Fang. Donnerwetter erst im Traum. Donnerwetter gibt sie kaum ihrer Neigung hin und wieder. Etwas Raum, Donnerwetter, Donnerwetter, aber plötzlich drängt die Leidenschaft zum Ziel. Donnerwetter hoch ergötzlich, Donnerwetter wird das Spiel. Donnerwetter sinkt zurück, Donnerwetter voller Glück. Sieht zum ersten Male nieder, welch ein Blick. Donnerwetter, Juchai, hallo, wie fühlt die Welt sich froh? Hallo, Juchai.
Anatole Renier interpretiert seinen Großvater Frank Wedekind. Herr Renier, haben Sie eigentlich jemals überlegt, etwas ganz anderes zu werden, einen sogenannten bürgerlichen Beruf zu ergreifen, so wie Kaufmann oder Tischler oder Lehrer?
Nein, nie.
Niemals?
Nie. Das wäre nie, kein einziges Mal. Das war bei uns undenkbar. Sie müssen sich das so vorstellen, ich denke, es war in der Familie Mann ähnlich, dass da niemand dran gedacht hat, was in Anführungsstrichlein Gescheites zu tun. Das war einfach nicht drin mit solchen Eltern. Ja, das ist wirklich so.
Haben Sie jemals einen Druck verspürt, auch berühmt werden zu müssen?
Nein, nicht berühmt werden zu müssen, aber ich habe natürlich immer auf Erfolg gehofft, natürlich. Wer tut das nicht?
Wie sind denn Ihre, Sie haben zwei Schwestern, wie sind denn Ihre Schwestern damit klargekommen, mit dem Ruhm der Vorfahren?
Naja, meine ältere Schwester Carola, die vor 9 Jahren gestorben ist, Carola Renier, war ähnlich wie ich, wollte Ballett tanzen. Und dafür war ihr Körper nicht gebaut. Dann hat sie das aufgeben müssen und wurde dann eine sehr gute, originelle Schauspielerin. Aber natürlich mit allen Unwägbarkeiten, die dieser Beruf mit sich bringt. Und die eben unser Vater nie hatte. Der war immer auf Jahre vorher ausgebucht, wusste genau, ja, das haben heute wenige. Und andere Schauspieler müssen oft monatelang warten, weil das Telefon nicht klingelt. Und niemand was von ihnen will, ja, das ist ein hartes Leben. Und meine jüngere Schwester ist Geigenlehrerin.
Anatole Renier war 52 Jahre alt, als er sein erstes Buch veröffentlicht hat. Damals in Bolechow schildert das Schicksal einer jüdischen Familie in Galizien, von denen einige in einem Erdloch versteckt den Holocaust überlebt haben. Herr Renier, ist sicher kein Zufall, dass das Ihr erstes Buch wurde. Wir sprachen ja schon vorhin von der Last der deutschen Schuld, die Sie empfunden haben.
Zufall oder nicht, und natürlich war es Zufall. Alles ist Zufall oder auch nicht. Die Juden sagen ja, es gibt keinen Zufall. Was dir begegnet, hat eine Bedeutung. Und so war es auch für mich. Wir waren in Sydney, neu angekommen, haben ein Konzert im jüdischen Club gegeben. Und da kam eben ein älterer Herr und hat zu meiner Frau gesagt, Nechama, deine Familie ist doch sicher aus Bolechow, weil da gab es so viele Händels. Das muss so sein. Und dann hat sie sich erinnert, ja, ihr Vater kam tatsächlich aus Bolechow. Ist ganz als junger Mann schon 1920 nach Palästina gegangen, also eine ganz andere Generation. Aber dieser ältere Herr, mit dem haben wir uns angefreundet. Und dann haben mir eben andere Leute gesagt, dass der so eine unglaubliche Geschichte hat. Meine Güte, was der erlebt hat. Und dann habe ich den eines Tages gefragt, ob er mir das erzählt. Und dann hat er mir seine ganze Geschichte über Monate hinweg, bin ich immer hin und habe alles erfragt und habe eben gesehen, dass ich das unbedingt jetzt aufschreiben muss. Und wenn ich das nicht tue, begehe ich einen schweren Lebensfehler, weil so eine Geschichte kriegt man nur einmal. Und dann habe ich tatsächlich alles stehen und liegen gelassen und habe das geschrieben, erst auf Englisch, ganz grob. Und dann kam ich zurück nach Deutschland und hatte das Glück, dass durch die Vermittlung einer Freundin die Türen zum damaligen Bertelsmann Verlag aufgemacht wurden. Und da ist das Buch erschienen. Sonst wäre ich bestimmt nie Autor geworden.
Damals in Bolechow, also 52 Jahre waren Sie alt, haben wieder was Neues angefangen. Wie fühlten Sie sich als frisch gebackener Autor, Herr Renier?
Ja, wunderbar, wunderbar, weil ich gemerkt habe, aha, siehst du, jetzt hast du so lange durch die Welt gelaufen und irgendwelchen Phantomen hinterhergelaufen. Und hier, lieber Freund, bist du angekommen. Hier gehörst du hin. Und genau so war es, weil mit diesem ersten Buch habe ich gleich ein Level an Aufmerksamkeit bekommen, das ich mit der Gitarre nie hatte. Es erschienen Rezensionen, ich wurde eingeladen ins Radio und. Also ein ganz völlig neues Leben. Ja, und ich kann sagen, dass mein Leben eigentlich da erst begonnen hat.
Und das Buch fragt ja auch nicht danach, wie Ihre Knöchel geformt sind.
Genau.
Anders als die Gitarre. Genau.
Anders als die Gitarre. Und Sie sehen, oder ich sage das immer, das hat schon was damit zu tun. Also wenn Sie jetzt unsere berühmten Virtuosen anschauen, die hatten fast immer Musiklehrer als Eltern oder Pianisten oder so, haben von klein auf das gelernt. Und ich habe eben von klein auf gelernt, mit der Sprache umzugehen. Das war in unserer Familie selbstverständlich. Und davon profitiert man dann auch.
Sie haben seitdem 4 weitere Bücher geschrieben und veröffentlicht. Das jüngste in diesem Jahr. Es handelt von Schriftstellern im Nationalsozialismus. Jeder schreibt für sich allein, heißt es, in Anspielung auf den berühmten Fallada-Titel Jeder stirbt für sich allein. Was interessiert Sie an dieser Thematik, Herr Renier, Schriftsteller im Nationalsozialismus?
Ja, da interessiert mich ganz speziell etwas. Und zwar habe ich da versucht, in den nationalsozialistischen Alltag hineinzukriechen und einmal zu schauen, quasi ohne Scheuklappen, mich in die Leute, die damals hier in Deutschland geblieben sind, hereinzudenken. Wie haben die damals die Zeit empfunden? Und da kommt man eben zu, fand ich, anderen Ergebnissen als vielleicht üblich, weil man dann erkennt, dass die Leute damals ja nicht das Ende kannten, wie wir es heute kennen. Wir denken ja immer vom Ende her. Wir wissen, dass es Auschwitz gab, den Holocaust und die fürchterlichen Verbrechen. Aber 1936, 37 hatte niemand das Wort Auschwitz je gehört. Das wusste man ja nicht, hielt es auch nicht für möglich. Und dieses Ambivalente, Hochambivalente, ja, dieses dünne Eis, was man da betritt, das hat mich gereizt. Und es hat lang gedauert, da einen Ton zu finden, der weder anbiedernd ist, noch entschuldigend, noch auch übertrieben moralisierend. Denn es steht uns nicht zu, heute den Zeigefinger zu erheben, denn wir sind ja nie geprüft worden. Anders als die Leute damals, ja. Und daraus ist dieses Buch entstanden. Und ich bin froh, dass mir das doch irgendwie gelungen ist, da quasi eine Lücke zu finden, ja, im Ton oder im Ansatz, wo man da in der Mitte irgendwie durchschlüpfen kann, ohne sich nach irgendeiner Seite zu verbiegen oder zu, ja, Sie verstehen, was ich meine.
Ja.
Also es ist ein ganz schmaler Grat, den man da beschreiten muss. Ich habe mindestens ein Jahr mit Ansätzen zugebracht, die ich verworfen wieder habe, bis zum Schluss ein Tonfall gefunden wurde und eine Attitüde, ein Ansatz.
Ich glaube, heute nennt man das Ambiguitätstoleranz, gar nicht so leicht. Und da sieht man ja doch auch eine Weiterentwicklung von jungen Anatole Renier, der seine Eltern noch ins Kreuzverhör genommen hat, zu dem heutigen.
Ja, was nicht bedeutet, dass ich die Leute nicht auch ins Kreuzverhör nehme. Also das geht ja nicht darum, sie zu entschuldigen. Nein, es geht darum, etwas zu begreifen, eine historische Wirklichkeit zu begreifen. Ich saß da wochenlang im Lesesaal des Deutschen Literaturarchivs in Marbach. Und das ist ein derartiges Wunder dieses Archivs, weil da Dokumente lagern in einer unfassbaren Fülle. Und wo man eben den Alltag, wenn man hört, was sich die Leute geschrieben haben, was sie gedacht haben, dann wird dieser Alltag lebendig, der sich von unserem nicht wesentlich unterschieden hat. Denn auch damals waren die Leute froh, wenn sie kleine Erfolge hatten und waren traurig, wenn es nicht gelaufen ist und so weiter. Ja, sie konnten ja auch nicht ständig über die Politik nachdenken.
Anatole Renier hat über seine Eltern geschrieben, seinen Großeltern ganze Bücher gewidmet und er hat selbst zwei Kinder. Herr Renier, hoffen Sie eigentlich, dass Ihre Kinder eines Tages auch mal über Sie schreiben werden?
Das glaube ich nicht, dass sie das tun werden. Und wenn sie es tun werden, dann haben sie meinen Segen. Aber ich glaube das nicht. Warum sollten sie?
Na, weil sie auch ein interessantes Leben haben.
Ja, gut. Ich habe mich mit dieser Frage noch nicht beschäftigt. Sie werden es zu meinen Lebzeiten nicht tun, das weiß ich sicher. Und wenn Sie es nach meinem Tod tun, dann ist es ja Ihre Verantwortung. Denn als Biografen oder als Menschen, die über Leute schreiben, die nicht mehr leben, haben wir eine mächtige Position. Wir können ja mit denen machen, was wir wollen. Ja, und das ist natürlich eine Verantwortung, aber auch eine Versuchung. Da passe ich auch immer sehr auf, dass ich denen nicht zu nahe trete, aber auch nicht zu fern von ihnen bin. Man muss da die richtige Balance finden. Das werden meine Kinder vielleicht auch dann schaffen.
Ich danke Ihnen sehr für dieses Gespräch, Anatole Renier. War eine Freude.
Ja, bitte. Hat mir auch Spaß gemacht.
Und wer neugierig geworden ist, Anatole Reniers Bücher sind bei CH Beck erschienen.